como assim?
In den nächsten zwei Stunden hört ihr eine Sendung zu der Situation in der DDR. Wir werden Hochdeutsch sprechen. Was kommt nach der Ära Honecker, preußische Perestroika oder vorwärts in den Stalinismus? Stimmungen und Situationsberichte von Besucherinnen und Besuchern, die gegen den Auswanderungsstrom schwammen. Für Fragen und Ergänzungen kann während der Sendung ins Studio angerufen werden. Mit preußische Perestroika oder Stalinismus haben wir zwei Richtungen angegeben, in die sich die DDR entwickeln könnte. Dazwischen gibt es weitere Möglichkeiten, um die in der DDR der Kampf begonnen hat. Da wir uns nicht spekulativen Vermutungen hingeben möchten, weil ihr nachher genau gleich viel oder wenig wüsstet wie jetzt schon, geben wir euch unsere Eindrücke weiter, die wir teils von mehreren, teils von nur einem Besuch in diesem Land bekommen haben. Wir möchten damit eine Auseinandersetzung über die Mauer hinweg beginnen. Zum Ablauf der Sendung, wie wir ihn vorgesehen haben. Im ersten Teil hört ihr Beschreibungen aus dem Alltag. Daran anschließend über die Situation und Stellung der Frau in der DDR. In einem zweiten Teil berichten wir über die Berichterstattung nach Tschernobyl und über die ökologische Situation der DDR. Im dritten Teil versuchen wir, die bekannt gewordene Aufbruchsstimmung in der DDR zu beschreiben. Stichworte dazu: Rosa-Luxemburg-Demo, Lené-Dreieck, Wahlen und Wahlbetrug, die Reformbewegungen der jüngsten Zeit. Im vierten Teil geben wir uns doch ein bisschen der Spekulation hin und zeigen mögliche Richtungen auf, wohin sich die DDR nach Ende der Ära Honecker entwickeln kann. Zum Schluss, falls wir überhaupt so weit kommen, geschichtliche Informationen zur BRD und DDR aus dem Zweiten Weltkrieg, was zum Verständnis der heutigen Situation beiträgt. Wir erwarten gerne eure Telefone für Fragen und Ergänzungen auf die übliche Nummer des LoRa-Studios 383 58 60. Und ja, wir möchten gewisse Zustände in der DDR kritisieren, ohne ständig anzufügen, dass das im Westen ja das gleiche Problem ist. Falls so Ähnlichkeiten zur Springerpresse oder zu AP-Meldungen auftreten sollten, geschieht dies nicht mit dem gleichen Hintergrund. Ohne dass wir ständig darauf hinweisen, wird offensichtlich, dass hier wie dort das System zu bekämpfen ist. Dazu möchten wir gleich beginnen mit einem Flugblatt, das geschrieben wurde aus den Erfahrungen der Donnerstagsaufläufe. Und nachdem wir die Bilder der Niederschlagung in Peking der Studenten und ArbeiterInnen Unruhen gesehen haben. Der abgelenkte Blick. Wieder haben die Machthaber ihre Söldner ausgeschickt, ihre unnatürliche Autorität der politischen Opposition mit roher Gewalt einzupeitschen. Der Staat schlägt auf die Proteste gegen seine Strukturen mit einer Welle der Diffamierung, der Kriminalisierung und in seiner offensichtlichsten, menschenverachtenden Ausformung mit Panzern, Knüppeln, Blei und Gas zurück. Wir blicken nach China. Unser Blick schießt ins All und wird von einem Satelliten ans andere Ende der Kugel abgelenkt. Wir sind geschockt, empört, vergesslich. Entrüstung ist Zeichen unserer Ohnmacht. Die Übersättigung mit statistischen Leichen macht uns träge. Allein ein Skandal reißt unsere abgestumpften Gerechtigkeitssinne ans grelle Licht. Wir blinzelten kurz in die explodierende Schweizer Halle anno 1986. Und heute verkauft uns die rehabilitierte Chemie ihre Sicherheitskosmetik als beispielhaften Fortschritt der Ökologie. Demnächst werden in diesem Theater uns die Memoiren von Frau Kopp zugemutet. Das permanente Facelifting macht unsere Gegenwart gesichts- und geschichtslos. Imageaufpolierung bis zur Unkenntlichkeit. Es wird viel geschluckt in diesem Land. Wenig wird wirklich verdaut. Wir leiden an geistigem Durchfall. Alltäglich sind die Blutbäder auf unseren Straßen geworden, einkalkuliert die Zahl der FixerInnen, die durch eine verantwortungslose Hetzpolitik in den Tod getrieben werden. Fast schon normal die Auslieferung von AsylbewerberInnen in die Hände ihrer Henker. Die Missachtung der Versammlungs- und Redefreiheit in Zürich gegen die Wohnungsnotbewegung, die verscherbelten Stadtgärtnereien und Zaffereias verblassen neben den Ungeheuerlichkeiten im weit entfernten Osten. Die Repression findet in China statt. Schaut nicht um, der Fuchs geht um. Chinesinnen kämpfen für Frieden, Freiheit und Demokratie. Vorbild Schweiz. Zurücklehnen in unsere gut eidgenössische Selbstzufriedenheit. Menschenrechte sind keine Ware, die Mensch besitzt oder nicht besitzt. Sie müssen tagtäglich erkämpft werden, solange sie von den Herrschenden systematisch mit den Füßen getreten werden. Überall auf der ganzen Welt. Die Schweiz liegt nicht außerhalb.
Die nächsten zwei Zitate sind aus der Stadtzeitung von Göttingen und es sind Blitze zu aktuellen Themen von der DDR. 2 Millionen Arbeitslose sind keine Massenarbeitslosigkeit, aber 32.000 eine Massenflucht. Würde das Modell DDR-Top funktionieren, wäre das andere Deutschland für uns Feindesland geblieben. Ursache der Ausreiselust ist nicht die imperialistische Destabilisierungspolitik, sondern die Unfähigkeit der SED. Begünstigt wird alles auch dadurch, dass in der DDR nicht wie in der UdSSR, Polen oder Ungarn nationale Lösungen erkämpft werden müssen, sondern das Paradies durch einen Grenzübertritt zu erreichen ist. Die BRD Ventil für DDR-interne Probleme ist. Ein Mitglied aus der Ökogruppe aus Leipzig meint, aber hier habe ich noch mehr die Hoffnung, eine andere, neue Gesellschaft aufzubauen. Auch wenn das jetzt sehr unrealistisch klingt. Aber wenn es die Entwicklung einer neuen Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten geben wird, dann am ehesten in einem Land wie der DDR, die gerade dadurch eine staatliche Perspektive gewinnt, indem sie sich bei einer Veränderung politisch von der BRD abgrenzt.
Die Demonstrantinnen und Demonstranten in der DDR wollen sozialistische Reformen. Sie bilden in dem Sinne keine Opposition, da der Sozialismus nicht abgeschafft werden soll. Der Wunsch der Westregierungen geht aber eher dahin, dass sich Oppositionsbewegungen formieren, die den sozialistischen Staat DDR abschaffen. Dazu ein Zitat aus dem Tagesanzeiger vom 13. Oktober. Der rechte Flügel der CDU, der stark unter dem Einfluss der Vertriebenenverbände steht, sieht in den gegenwärtigen Umbruchtendenzen in Osteuropa eine Chance, die deutsche Wiedervereinigung voranzutreiben. DDR-interne Reformen, so die Meinung, könnten nur erfolgreich sein, wenn das Sozialistische durch ein marktwirtschaftliches System abgelöst würde. Die Systemangleichung würde dann den Weg zur Wiedervereinigung freimachen.
Ich denke, wir können übergehen. Es war jetzt ziemlich gerafft. Ich denke, ihr habt einen kurzen Überblick, was euch alles erwartet. Und wie gesagt, geniert euch nicht anzurufen auf 383 58 60. Und wir werden mal beginnen mit den Berichten aus dem alltäglichen Leben in der DDR.
Wer die DDR schon mal besucht hat meistens das mit einem Tagesvisum von West-Berlin aus gemacht und kennt daher vielleicht die alten prunkvollen Bauten aus der Kaiserzeit, die breiten Straßen und die Neubauten um den Berlin-Alexanderplatz. Diese Neubauten sind solid, sie wirken vertrauenserweckend und sie geben ein wirtschaftstüchtiges Bild. Die Schaufensterauslagen, die sind doch recht vielfältig und wer eben mit einem Tagesvisum unterwegs ist, der bleibt meistens in dieser Gegend von Berlin-Alex hängen. Was dabei sicher auffällt, ist, dass keine Werbung vorhanden ist. Also das, was uns von den Wänden entgegenschreit, das fehlt. Wer genauer hinguckt, der sieht dann, der findet dann überall die Politsprüche, die zum Beispiel zwischen den Auslagen in den Schaufenstern platziert sind. Also eigentlich auch eine Art Werbung. Wer dann weitergeht, also weit weg vom Zentrum, kommt in Altbaugebiete. Diese Quartiere wurden aufgebaut zur Zeit der Industrialisierung, Anfang des 20. Jahrhunderts. Es sind Blockbauten, die Straßen dazwischen sind großzügig und die Fassaden sind zum Teil in einem sehr schlechten Zustand. Was vor allem auffällt, ist, dass Balkone fehlen, weil sie sonst eben runterfallen würden. Und zum Teil sind die Häuser recht gut renoviert, das heißt, es ist einfach alle Verzierungen, alle Fresken sind runtergeschlagen und es ist neu verputzt. Die Luft in den Straßen ist vor allem im Winter sehr stickig und es gibt eine Klammer um den Kopf. Das kommt daher, dass überall mit Kohle geheizt wird und auch daher, dass die Trabis, also die Trabanten und die Skodas, also recht viel Abgase ausstoßen. Die Konzentration des Schwefeldioxides, vor allem im Winter in Berlin, ist jeweils so stark, dass in West-Berlin Smogalarm ausgerufen wird. In Ost-Berlin kennt man das aber nicht. Zu den Läden und was man einkaufen kann, kann ich mal sagen, dass es die großen Kaufhäuser gibt und es gibt die kleinen Läden. Und überall ist alles gleich teuer. Also es gibt da keine Preisunterschiede. Was man zum Alltag braucht, das ist billig und das gibt es auch zu haben. Nur gibt es eben nicht 7 Angebote für ein Produkt, sondern es gibt eben das eine. Bei Gemüse und Obst, da wird es dann schon schwieriger. Berlin ist da noch gut versorgt. Draußen in der Zone ist es da schon schwieriger. Es gibt einfach Gemüse und Obst nach Saison. Auf jeden Fall gibt es immer Äpfel und Kohl. Wenn dann mal etwas Spezielles kommt, zum Beispiel Bananen oder Spargeln oder Erdbeeren, dann stehen die Leute sofort Schlange und ist dann wirklich ein begehrtes, seltenes Angebot. Was die Luxusartikel anbetrifft, also alles, was über das primitiv Alltägliche hinausgeht, da wird es dann schwieriger. Die Luxusartikel, die sind sehr teuer und es sind vor allem auch westliche Markenartikel, die dann aber in speziellen Geschäften zu haben sind. Darüber erzähle ich später. Was technische Apparate anbelangt, zum Beispiel die für den Haushalt, also ganz einfache Sachen wären, da wird es schon prekär. Obwohl die DDR sehr viele gute technische Produkte herstellt, ist eigentlich sehr wenig zu haben. Das meiste wird exportiert nach dem Westen. Und warum wird es exportiert nach dem Westen? Es bringt eben Devisen ein. Und das Thema der Devisen, das ist sowieso etwas ganz Spezielles. Es gibt einen zynischen Spruch, dass in Berlin, also in der DDR überhaupt, selbst Tote wieder zu Lebendigen werden mit Hilfe von Devisen. Mit Devisen einkaufen kann man zum Beispiel in den Intershops. Dort ist vieles zu haben, was man auch im Westen haben kann, also dieselben Markenartikel, aber es muss eben mit Devisen bezahlt werden. Devisen, die kann man zum Beispiel auf dem Schwarzmarkt wechseln, zu einem sehr schlechten Kurs, also bis 1:17, das heißt für eine Westmark muss man 17 Ostmark hergeben. oder sonst zu einem sehr schlechten Kurs öffentlich.
Das steht in einem krassen Gegensatz dazu, dass ja eigentlich vom Staat her eben sehr viel verkauft wird, um an Devisen zu kommen, aber der Schwarzmarktwechsel unter Strafe steht. Also wer im Intershop einkaufen möchte, was ein offizielles Organ ist, kann nur am Westmarkt kommen durch Verwandte, durch Geschenke oder durch Schwarzwechsel.
Dann gibt es einige andere Auswüchse von diesem Devisenhandel, wo wir einige Beispiele erzählen können. Zum Beispiel gibt es nur für ganz teures Geld gute Jeans. Aber der Jeansstoff, der wird eingeführt, wird verarbeitet zu Jeans. Diese sind aber nicht auf dem Markt zu haben, sondern die werden wieder ausgeführt in den Westen und dort können sie dann gekauft werden.
Ein anderes Beispiel stellt die Produktion von Sekt dar. Zum Aufbau einer Industrieanlage wurde sehr lange gesucht, bis dann am Schluss zwei Anlagen erstanden wurden. Als die ganzen Anlagen standen, wurde festgestellt, dass nicht darauf geachtet wurde, welche Flaschengröße man verwenden muss. Nach langem Suchen wurde dann eine Fabrik gefunden, die diese Flaschengröße herstellt. Die verkauft aber diese Flaschen in den Westen. Also müssen die Flaschen, damit die Sektanlagen überhaupt funktionieren, vom Westen zurückgekauft werden.
Auch mit dem Giftmüll können kräftig Devisen eingenommen werden. Was der Westen loshaben will, kann zum Beispiel auch nach dem Osten hin verkauft werden. Doch dazu kommt später noch mehr. Weil eben nicht alles erhältlich ist oder einige oder ziemlich viele Sachen ziemlich schwierig zu erhalten sind, ist es wichtig, dass die Leute einander aushelfen, dass sie sich auch die Dinge zumischen können. Was zum Beispiel ein Problem ist, das sind nur schon Ersatzteile für Autos oder dass jemand eine Handwerkerarbeit ausüben kann, damit nicht gewartet werden muss und also unheimlich lange, bis endlich jemand kommen kann. Und so hilft man einander aus. Der eine weiß da etwas, die andere dort etwas und man kann es austauschen. Und so gibt es eigentlich einen offiziellen Wirtschaftszirkel, also das heißt das, was produziert wird, um auf den Markt gebracht zu werden und dort gekauft werden kann. Und es gibt sowas, also ich bezeichne es so, wie den privaten Wirtschaftszirkel, also die Art, wie sich die Leute aushelfen. Und ohne den privaten Wirtschaftszirkel würde sehr wenig funktionieren.
Also die Rohstoffe, die werden auch sehr stark wieder genutzt. Also es wird nicht wie bei uns alles fortgeworfen und dann wieder mal schnell erstanden, sondern versucht, die Sachen zu reparieren und eben dadurch auch ist eine Zusammenarbeit untereinander nötig.
Aber die Leute, die betonen stark, dass sie keine Leidensgemeinschaft seien durch das. Uns ist aufgefallen, dass die Leute ein anderes Zusammenleben haben. Das soziale Netz ist noch stärker. Aber eben sie betonen, wir sind keine Leidensgemeinschaft, obwohl wir voneinander abhängig sind. Es sind eben vielleicht auch Dinge, die noch nicht verloren gegangen sind durch den übermäßigen Konsum, wie wir es bei uns kennen. Was die Informationen über Politik und Weltgeschehen anbetrifft, da steht es eher karg. Es gibt zwei Tageszeitungen, die eine dicker, die andere dünner. Und in beiden ist es so, dass die Auslandnachrichten sehr spärlich sind. Und dafür die inneren Nachrichten, die werden groß dargestellt. Es geht dabei vor allem um Schilderungen, wie es in Produktionsbetrieben, in Fabriken zugeht und vor allem auch, ob und wie das Plan soll erfüllt geworden ist. Und vor allem wird dabei immer hervorgehoben, dass es übererfüllt geworden ist. Und das regt natürlich die Leute auf, wenn sie vor den leeren Gestellen stehen, weil da stimmt etwas nicht. Das ist eine Diskrepanz. Das sind viele leere Versprechungen und vor allem die Glaubwürdigkeit fehlt dort.
Und diese verschiedenen oder diese falschen Planzahlen kommen so zustande, da von der untersten Stufe an bis nach oben, wir werden die Zahlen immer mehr verschönt, sodass zum Schluss eben die Zahl mit der Realität nichts mehr zu tun hat. Oder wenn SED-Funktionäre Baustellen besuchen, dann werden die Baustellen mal tüchtig geputzt, sodass man praktisch auf dem Boden essen könnte. Und es gibt auch denen ein ganz verzerrtes Bild.
Was ich fand, was in der Zeitung noch viel Platz einnimmt, sind so, ist die Leserinnenseite eigentlich, wo Problemchen erzählt werden, wo ich jetzt nicht weiß, ob das sehr viele Leute was angeht. Also wo für mich auf die Kosten der Politik ging. Oder dann eine ganze Seite über die Diskos, wann und wo die aufhaben. Noch eine Seite über Sport. Und dann war eine vierseitige Zeitung, eine achtseitige Zeitung. War nicht mehr viel sonst zu lesen.
Über so westliche Oppositionsgruppen findet man manchmal mehr Informationen als bei uns in den Zeitungen, aber die innere Bewegung oder die ökologischen Gruppen, Umweltgruppen, die werden beinahe nie erwähnt.
Vor allem in Ostberlin, da kann man ja auch den Westradio empfangen und das Westfernsehen. Das ist ein großer Unterschied zu abgelegenen Gegenden, zum Beispiel im Süden, Dresden, Leipzig. Und da können sich die Leute doch noch ein Bild machen durch das, was sie vom Westen her erzählt bekommen und von dem, was sie vom Osten her hören oder eben nicht. Manchmal ist es dann auch so, dass gerade die Westnachrichten Druck ausüben auf die Ostpresse, gerade wenn es um Sachen geht, die im Landesinneren geschehen, wird es zuerst im Westen breitgeschlagen, natürlich auf eine fragwürdige Art auch vielfach. Dadurch muss dann auch die Ostpresse etwas darüber bringen. Sie muss dann reagieren darauf.
Zum Beispiel Radio 100 wird noch oft gehört in Ost-Berlin.
Dann zu den Reisen möchte ich auch einiges sagen. Außer Rentner und Invalide und treue Parteizugehörige ist es schwierig, in den Westen reisen zu können. Also es ist möglich, zu 50. Geburtstagen, zu 75. Geburtstagen oder zu Hochzeiten oder zu sonstigen Familienfeierlichkeiten wichtigen Grades. Und auch dann ist es so, dass nicht die ganze Familie rüber darf, sondern eben nur die betroffene Person. Auch im Osten ist es etwas schwierig mit dem Reisen. Je nachdem, wer wohin gehen will. Viele Länder sind auch an die Visumpflicht gebunden. Oder es gilt da auch die Bestimmung des Höchstumtausches, zum Beispiel nach Rumänien. Und das heißt also, dass wer dorthin gehen will, nur einen Höchstbetrag umtauschen darf. Und das ist wiederum sehr wenig, wiederum sehr knapp. Das kann also dazu führen, dass die Autos schwer beladen werden mit Lebensmitteln, damit man sich im Urlaub noch etwas leisten kann. Oder mit also die Tschechei, die war eigentlich noch am besten erreichbar und das war auch ist immer noch ein Treffpunkt für Leute aus dem Westen und aus dem Osten, um sich wieder zu sehen. Und jetzt im Zuge mit den Ausreisen wurde ja die tschechische Grenze insofern geschlossen, als dass es jetzt dort auch eine Visumspflicht gibt und dass man einen Pass haben muss und das Das macht es unmöglich für manche, noch in die CSSR zu reisen. Die Schulen, die sind, auf die wird viel Wert gelegt, auf die gute Ausbildung. Und die Kinder, die haben einen, also verglichen mit dem Westen, also im selben Klassenzug, einen hohen Bildungsstand eigentlich schon. Heißt natürlich auch, dass sie recht viel leisten müssen. Die Kinder schon, die sind organisiert in der Pioniergruppe, also das ist so die Organisation für die Kinder. Und später dann in der FDJ, das ist die Freie Deutsche Jugend.
Die Jungpioniere und die FDJ, die gestalten auch noch große Teile des Freizeitsprogramms. Also wenn Kinder nicht in den Jungpionieren dabei sind oder in der FDJ, dann sind sie auch sozial isoliert, da eben von diesen Organisationen aus Ausflüge oder Veranstaltungen, Feste gemacht werden.
Später dann ist es eigentlich von der FDJ, von der Freien Deutschen Jugend, ist es der Übergang in die SED, das ist die Sozialistische Einheitspartei von Deutschland. Also was die Partei, die beginnt eigentlich bei den Pionieren, geht zur FDJ hinüber zur SED. Auch die Gewerkschaften in den Betrieben, die sind eigentlich ein Arm von der SED. Wer einen Studienplatz will, der ist, da ist es nötig, dass er eigentlich alle Stufen durchgemacht hat.
Wobei sich das in den letzten Jahren gelockert hat. Also du bekommst einen Studienplatz, auch wenn du schon registriert bist, polizeilich, oder wenn du nicht in der FDJ dabei bist. In dem Sinne ist es nicht mehr so massiv wie vielleicht noch von vor 10 Jahren.
Wer sich anderweitig organisieren will, nicht in der Partei, der kann zur Kirche gehen und vielleicht kann die Kirche eine Nische anbieten. Das kommt aber auch auf den Bezirk drauf an, also ob die Gruppe auch in den Rahmen der Kirche reinpasst oder nicht. Und sonst ist alles, was organisiert ist, läuft über die SED.
Das ist nur möglich, weil die Kirche ein quasi selbstständiger Machtapparat ist, der ja auch sonst überall auf der Welt vertreten ist und sie sich auch das zwecks Mitgliederwerbung erlauben können und wollen, dass sie diesen Schutz anbieten.
Zu der rechtlichen Situation kann ich sagen, dass im Grunde genommen die Grundrechte ein gutes Werkzeug zum Handeln und zum Mitbestimmen wären. Aber da hört es dann eben bald auf. Die FDJ zum Beispiel, die macht Aufrufe zum Mitdenken, zum Mithandeln, also will die Jugend schon fest mit einbeziehen in den ganzen Ablauf der Wirtschaft. Und es sind dafür jeweils auch Prämien ausgeschrieben. Also es ist so etwas wie vielleicht Schweizer Jugend forscht. Eigentlich hätte auch jeder Mann und jede Frau Recht auf freie Wohnsitzwahl, aber da kommt die Realität, die das schon massiv einschränkt. Das Wohnungsproblem ist auch dort sehr, sehr groß. Man will es zwar bis 1990 in den Griff kriegen. Es ist so, dass offiziell die Wartezeit für eine Wohnung 5 Jahre dauert. Jede Person hat Anspruch auf ein Zimmer. Am einfachsten ist es, auf dem offiziellen Weg zu heiraten, um so zu einer Wohnung zu kommen. Das ist nämlich dann ein Recht, auf das man pochen kann.
Wobei diese 5 Jahre Wartezeit, die wird von den wenigsten Leuten wirklich gebraucht, denn es läuft dann auch ein großer Wohnungstausch unter der Hand. Also die meisten Wohnungen, die werden den, von Leuten, die ausziehen, den Freunden oder Freundinnen, die Wohnraum brauchen, weitergegeben.
Oder es gibt eben die Sache mit der Untermiete, also dass jemand anderen in Untermiete nimmt.
Das wird deshalb vor allem viel gebraucht, denn wenn jemand vom Land oder von einer anderen Stadt zum Beispiel nach Ostberlin wechseln will, dann wäre das praktisch kaum möglich. Da müsste sehr lange gewartet werden. Wenn diese Person sich jetzt aber als Untermieterin oder als Untermieter eintragen lässt und den alten Wohnsitz noch behält, dann kann sie in einem späteren Augenblick, ohne dass sie die Wohnsitzwahl beantragen muss, sich in Ostberlin dann als Hauptmieterin oder Hauptmieter eintragen lassen.
Als weiteres gibt es noch die Wohnungsbesetzungen. Wenn man fragt, so gibt nach Besetzungen, dann erhält man eigentlich die Antwort, das gibt es nicht. Aber da stehen viele Altwohnungen frei, wo es nicht klar ist, was geschieht damit, ob sie in der nächsten Zeit renoviert werden oder nicht. Und das nutzen dann viele, um dort einzuziehen und die selber herzurichten.
Die kommunale Wohnungsverwaltung besitzt praktisch den gesamten Wohnraum in der DDR. Das ist eine staatliche Organisation. In Berlin zum Beispiel gibt es nur einen Privatbesitzer und der lebt im Westen. Um den Wohnnotstand aufzuheben, werden vor allem mit Fertigelementen ganze Trabantenstädte hochgezogen. Das sind dann normierte Wohnungen, die schachtelweise sich über Kilometer hinziehen können. Trotzdem steht enorm viel Altwohnungsraum leer. Das Problem dieser Wohnungen ist es, dass es der KWV nicht gelingt, genügend schnell die Wohnungen zu renovieren. Das kann in 5 Jahren ein Riesenproblem darstellen, da dann Altwohnungen schon zu zerstört sein könnten, zu zerfallen, als dass sie noch renoviert werden könnten. Deshalb ist die KWV daran interessiert, dass Mieterinnen einspringen und wer die Bereitschaft aufbringt, in Eigeninitiative Wohnungen zu renovieren, dem wird die Arbeit und das Material bezahlt. So schlägt die KWV 2 Fliegen auf einen Schlag. Auf der einen Seite ist es das Problem der Leute, das Material zu besorgen, und sie arbeiten billiger als die Handwerker. Die Hausbesetzungen oder Wohnungsbesetzungen, die springen genau in diese Nische. Wohnraum, der nicht mehr weitervermietet wird, da irgendwann in den nächsten Jahren eine Renovation geplant ist, wird von den Leuten besetzt, denen es freisteht, ob sie das der KWV melden oder nicht. Einige melden es nicht, riskieren dabei, dass sie rausfliegen. Die meisten melden das der KWV nach einer gewissen Zeit und bieten denen an, die Renovationen zu übernehmen, was in der Regel auch klappt. Und so bekommen sie dann die Wohnungsrenovationen bezahlt. Was die KWV auch ermöglicht, ist, dass Hausgemeinschaften das ganze Haus sanieren oder Veränderungen am Haus im umliegenden Garten vornehmen. Bei ganzen besetzten Häusern ist es eher schwieriger. Es klappt wohl auch, dass ganze Hausbesetzungen legalisiert werden. Aber genauso kann es vorkommen, dass dann geräumt wird. Geräumt wird eher subtil, indem die Polizei mal Strom und Gas abstellt, wenn niemand zu Hause ist, zumauert oder einfach die Volkspolizisten einen kleinen Alltagskrieg aufziehen und so die Leute entnerven, die dann halt in ein anderes leerstehendes Haus ziehen, von denen es ja sehr viele noch gibt.
Mit der ersten Frau, mit der ich in der DDR gesprochen habe, über die Stellung der Frau, die hat mich gleich mal ausgelacht zuerst. Ah, du kommst aus der Schweiz? Ja, ihr habt ja noch nicht einmal überall das Stimmrecht. Bei uns, da ist es ganz anders. Bei uns, da ist die Stellung der Frau sehr gut. Erst später habe ich dann gemerkt, dass es da auch einige Haken gibt. Offiziell stehen sich Mann und Frau gleich. Also bei der Heirat und auch bei der Scheidung. Sie haben gleiche Rechte am Arbeitsplatz. Auch eine Frau, die Karriere machen will, die kann das sehr gut. Bei der Heirat hat man Anspruch auf eine Wohnung. Man kriegt auch einen hohen Kredit, einen Ehekredit, den man zu ganz günstigen Bedingungen zurückzahlen muss, erst später.
Wobei der Kredit, je mehr Kinder auf die Welt gestellt werden in der Ehe, immer weniger zurückgezahlt werden muss. Also bei 3 Kindern ist der Kredit abbezahlt.
Die Frau, die kann ein Babyjahr beziehen, also ein ganzes Jahr wird hier bezahlt. Und wenn sie dann zurück will an die Arbeit, dann bleibt ihr die Stelle offen. Es gibt für alle Kinder Krippen und Hortplätze, also so, dass es kein Problem ist, zur Arbeit zu gehen. Auch das ganze Sozialwesen ist sehr gut. Die Ärzte sind bezahlt, also Ärzte, Zahnarzt, und die Medikamente sind sehr billig. Aber wie es zu Hause aussieht, wenn beide von der Arbeit zurückkehren, wenn die Kinder da sind, das ist dann was anderes. Hier ist die Frau oft meistens doppelt belastet. Ist so, wie wenn der Sozialismus vor der Wohnungstüre aufhören würde. Es sind also Kleinfamilien wie bei uns. Es ist so, dass durch die staatliche Gleichberechtigung die Gleichstellung von Mann und Frau erreicht zu sein scheint, aber dass dadurch das Rollenverhalten nicht weiter hinterfragt wird. Also vielfach, vor allem die Männer sagen, es ist kein Problem, die Frauen, die haben es gut, die Gleichberechtigung, die ist erreicht, was wollen wir noch mehr? Und dadurch entstehen natürlich Tabus wie Prostitution. Prostitution, das gibt es nicht.
Offiziell,
man sieht keine Frauen auf der Straße. Aber in den teuren Hotels kann man ein Zimmer mit Zusatz beziehen, zum Beispiel. Und da habe ich also auch schon Westtouristen auf dem Weg zurück nach Westberlin ihre Geschichten erzählen gehört. Also es ist der reine Sextourismus dann über die Grenze hinweg. Auch Vergewaltigung und überhaupt Gewalt gegen Frauen ist kein Thema. Sowie auch der Sexismus ist kein Thema, obwohl das gerade so vorhanden ist wie bei uns.
Also über Vergewaltigung gibt es offiziell nur eine geringe Anzahl von Anzeigen, das sei eine verschwindend kleine Zahl, habe ich letzthin gehört. Aber zu Hause ist natürlich dann eine Definitionssache, was ist Vergewaltigung, was nicht, also was ist gegen den Willen der Frau, was nicht, und das auch gegenüber Kindern, was die Väter sich an ihren Töchtern doch des Öfteren vergehen, habe ich mal hören sagen. Also dass es einfach nicht offiziell Vergewaltigungszahlen gibt, weil das sind ja auch nicht Vergewaltigungen, wo Anzeigen gemacht werden, sondern dass das einfach so hinter der Haustüre halt passiert. Und bezüglich Sexismus, fassen, glaube ich, die ostdeutschen Männer den Frauen fast so oft an den Arsch wie im Westen.
Die Bilder, die vermittelt werden, die fehlen in der Form, wie wir sie mit Pornografie kennen oder von der Werbung her oder von den Brutalos her aus dem TV, das fällt natürlich weg, aber trotzdem. Einige Frauen haben sich zusammengeschlossen, um diese Tabus aufzugreifen, und sie haben damit gestartet, mit dem Aufbau, mit einer Frauenbibliothek. Sie haben Bücher da zusammengesammelt und vor allem sind da auch viele Westspenden darunter, also von Frauen, die Frauenthemen angehen. Das wird auch noch wenig gemacht von den Schriftstellerinnen. Obwohl es eine, die Christa Wolf, ja, die ist sehr bekannt, und die Irmtraut Morgner. Aber sonst wird auch über die Frauenthemen nicht viel geschrieben. Diese Frauen wollten auch einen Frauencafé starten, und sie haben nach langem, langem Suchen haben sie dann auch einen Raum gefunden, aber eben am Rande der Stadt. Und dort können sie einmal pro Monat können sie das Frauencafé öffnen. Sie haben eben Schwierigkeiten, weil das Bedürfnis abgestritten wird, eben wie schon vorher erwähnt. Es ist nicht notwendig, die Frau ist ja gleichgestellt. Und hinzu kommt auch, dass es ein neues Thema ist, wo
auch unter den Frauen erst eigentlich mal anlaufen muss. Also, weil viele Frauen, die sprechen, ja, wir waren vier Mann hoch da und da und merken nicht, also was uns westlichen Frauen unterdessen, also wir haben diesbezüglich jetzt einiges gelernt, verwenden die weibliche Endung, wenn wir das ausdrücken wollen, was bei ihnen irgendwie gar nicht ein Thema ist. Für sie ist es nicht komisch, wenn sie sagen, wir waren vier Mann hoch, da und da. Das fällt ihnen gar nicht auf. Sie reden auch von sich als Techniker oder als Schneider. Das fällt ihnen nicht auf. Das ist für sie ganz normal. Und im Frauencafé wird jetzt, also beginnt das irgendwie sich, also sie bekommen ja auch mit, was im Westen diesbezüglich läuft. Sie selber haben vor allem angefangen, über Vergewaltigung zu sprechen. Was ist eigentlich Vergewaltigung? Gerade weil es bei ihnen nicht so offensichtlich ist wie bei uns, sondern viel subtilere Formen hat, ist das trotzdem ein Thema bei ihnen. Und sie beginnen darüber zu sprechen. Und sie sprechen zum Beispiel darüber, das Café ist eben am Rande der Stadt, und wenn um 12 Uhr das Café dicht ist, besteht für sie genau wieder das Problem, wie kommen wir nach Hause, ohne angemacht zu werden.
Auch sonst sind die Straßen sehr düster, und die U- und die S-Bahn, die haben genügend viele Ecken, also wo Frau sich nicht wohlfühlt. Und auch das ist ein Thema, worüber sie vermehrt zu sprechen beginnen, wie man sich auch verhalten kann, wie man sich auch verhalten könnte gegen der Anmache gegenüber. Ja, das so viel mal zum Thema Frauen. Also ich bin gespannt, wie das weitergehen wird. Ich denke mir, da wird auch einiges ins Rollen kommen in der nächsten Zeit.
Aber ich denke, es ist auch verrückt, dass sie haben eigentlich einen Stand, wo die Frau tatsächlich viel gleichgestellter ist, als das bei uns der Fall ist, wo sie wirklich auf ein größeres Selbstverständnis vertrauen können, dass ihre Gleichstellung auch beschützt wird, dass das eigentlich im Interesse aller liegt. Und trotzdem gibt es dann die kleinen Nuancen, wo es dann bei den Kindern ist oder wo es dann halt, wo sie halt doch das Liebesobjekt sind, oder ja, das ist noch verrückt, und ich bin eigentlich auch gespannt, wie sich das entwickelt, auch in der Theorie vielleicht, in der sozialistischen. Oder sollen wir gleich zum nächsten, wir gehen gleich zum nächsten Thema über. Ja, was ist passiert, als Tschernobyl geschah?
Als Tschernobyl geschah am 24. April 1986, da war ich in der Tschechoslowakei, und da ich kein Tschechisch verstehe, weiß ich nicht, was genau dort diskutiert wurde, aber so auf Tschechisch-Deutsch mit Händen und Füßen habe ich doch so viel mitgekriegt, dass ein AKW-Unfall weit weg geschehen sei und es sei nicht so schlimm, aber man könne es noch nicht so abschätzen. Erst dann später in der DDR konnte ich nachvollziehen, wie die DDR darüber Bericht erstattet hat. Und da wurde erst 2 Tage später wurde erwähnt, dass ein Unfall geschehen sei. Es sei nicht so schlimm und nichts weiter. 2 Tage später wurde dann über Sicherheitsmaßnahmen doch etwas gesagt. Man sei daran, man hätte es im Griff. Es seien ständige Beobachtungen im Gang und Spezialtruppen seien eingesetzt. Da wurde auch laut, dass die westlichen Medien eine Antipropaganda gegen die UdSSR gestartet hätten. Dieser Unfall, der würde jetzt hochgespielt. Später, also bereits im Mai, am 6. Mai, wurde dann wieder ungefähr dasselbe erwähnt. Und dann ist aber die Gegenüberstellung von anderen Zeitungsartikeln ist dann sehr interessant. Es wurde dann vom Kampf gegen das SDI-Programm wurde ausführlich geschrieben, Frauen, die sich dagegen einsetzten. Es wurde von der Kernexplosion in der Wüste Nevada wurde geschrieben. Die Landwirtschaftskrise in den USA, die wurde groß hervorgehoben. Und auch die Unternehmerpleite in den USA und in der BRD. Es wurde damit so quasi bewiesen, dass der AKW-Unfall in Tschernobyl und wie die westliche Presse damit umgeht, dass man damit ablenken will, genau von diesen Ereignissen, über die Sie dann ausführlich berichtet haben.
Wobei es eine aktuelle Parallele gibt, die zeigt, dass das nicht ganz abwegig ist, dass zumindest vom Westen aus das gemacht wird, aber die Ostmedien benutzen ja die Westmedien auch, um von ihren Problemen abzulenken. Das nehme ich jetzt mit der ganzen Ausreisekampagne, die zu einem riesen Flüchtlingsstrom hochstilisiert wird, ganz große NATO-Manöver, die entschiedene neue Techniken und Taktiken beinhalten, totgeschwiegen wurden, jetzt in diesem Herbst.
Später dann kamen längere Berichte über tapfere Einsätze. Da wurde also berichtet, wie so ein Wissenschaftler Wasserproben nimmt und wie er das sorgfältig macht und wie auch die Bevölkerung sich einsetzen würde, damit das alles wieder zum Guten kommt und wie auch überhaupt Arbeiter hergebracht werden und es entstanden Heldenfiguren. Die Bevölkerung da in Dresden, also im Süden von der DDR, die waren recht sorglos. Die haben sich beulgt über die westlichen Maßnahmen. Die haben einander erzählt, ja, die schicken nicht mal mehr die Kinder raus in den Sandkasten und haben sich verhalten, wie wenn nichts geschehen wäre. Selbst als der erste Regen kam, dann haben sie sich gefreut darüber, weil es war eine trockene Zeit und der Regen, der war doch fällig für das Gemüse und Obst und so. Ich kam dann nach Ostberlin und ich habe dann gemerkt, dass die Leute da viel besser informiert waren, durch die Messmedien genau auch. Und teilweise haben sie dann auch dadurch Konsequenzen gezogen. Sie haben keine Milch mehr gekauft, keine Frischwaren mehr und haben sich echt Sorgen gemacht. Andere wiederum nahmen es nicht so ernst, aber doch war die Stimmung etwas gedrückter als in Dresden. Ganz im Gegensatz zu Westberlin, also so paradox dieselbe Stadt, aber man verhält sich ganz anders. In Westberlin haben sich dann massenhaft Selbsthilfegruppen organisiert.
Was auch noch bemerkenswert war, dass für die Leute, für die Bevölkerung in der DDR, die Wolke, die bewegte sich langsam in Richtung Süden von Polen und tauchte dann nach wenigen Tagen in Südbayern auf. Und zwischendurch hatte sich wundersamerweise über DDR-Gebiet aufgelöst. Nicht ganz so lustig ist die Tatsache, dass im Süden, wo die Versorgung mit Gemüse, gerade auch mit Spinat, eher kärglich ist, auf einmal kurz nach Tschernobyl große Mengen von Polenspinat erhältlich waren. Die Bevölkerung hatte natürlich gerade wegen der mangelnden Information große Freude an diesem unerwarteten Angebot und hat rege eingekauft.
Nachträglich bleibt zu Tschernobyl noch zu sagen, dass dieses Gebiet heute teilweise ein Biotop ist zur Beobachtung von Mutationen. Also wie verändern sich Lebewesen, Pflanzen unter dem Einfluss dieser Strahlung.
Wie war denn das? Hattest du das Gefühl, dass die Leute sich nicht interessieren wollen oder dass sie es wirklich nicht wissen konnten?
Also sicher beides. Also im Süden konnten sie es nicht wissen, weil sie dort keine Nachrichten erhalten können aus dem Westen und weil eben die Information wirklich allzu spärlich gewesen ist und auch sonst über AKWs. Das,
und es gibt ja eigentlich eine ziemlich große Anti-AKW-Bewegung. Also groß für DDR-Verhältnisse.
Ja, aber die Haupt... Also
oder kam die erst nach Tschernobyl?
Die kam erst nachher. Und ja, in Berlin ist es dann eben so, dass sich die einen, die wollen es wissen und die anderen wollen es nicht wissen. Also so auch wie bei uns.
Zum Biotop noch in Tschernobyl ist zu sagen, dass die Wissenschaftler, die haben festgestellt, dass die radioaktive Verseuchung ein enormes Größenwachstum in enorm kurzer Zeit bewirkt hat. Also die erschreckende Konsequenz ist, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich an der Idee begeistern, dass gezielte radioaktive Verseuchung oder Bestrahlung das Größenwachstum in ungeahnte Dimensionen beschleunigen kann. Das ist das Erschreckende an diesem Biotop.
Und im Tagesanzeiger habe ich am 12. Oktober noch eine kleine Notiz gefunden zu Tschernobyl. Und da wurde geschrieben, dass bereits 25.000 Menschen umgesiedelt wurden und dass weitere Umsiedlungen geplant sind. Also ist die Zahl, wie viele, das wurde nicht erwähnt. Aber es wurde auch noch erwähnt, dass von 1990 bis 1995 insgesamt 42 Milliarden Franken für Hilfspläne reingeworfen werden.
War das 86?
Was? Nein, das ist jetzt. Ganz eine aktuelle, also vom 12. Oktober eine Notiz.
Vom Tschernobyl gibt uns die Möglichkeit, auf den Umgang mit Umweltschutz und Ökologie allgemein zu sprechen. Und ein Beispiel wäre die Düngung. Da ist es so, dass die Fruchtanbaugebiete im Süden ist wirklich die wirtschaftliche, landwirtschaftliche und industrielle Großzone in der DDR, in der der Hauptteil der Industrie und Landwirtschaft, Großlandwirtschaft betrieben wird. Die Leute, die auf der Plantage arbeiten, die müssen vom Norden oder anderen Gebieten importiert werden, dass sich die Leute aus der Umgebung weigern, auf den Plantagen zu arbeiten, da die chemische Verseuchung, also durch die Düngung und Pestizidbesprühung, so stark ist, dass sie Hautausschläge haben, dass schwangere Frauen nicht mehr in der Ernte arbeiten können und dass regelmäßig Leute im Spital wieder aufgepäppelt werden müssen, die in der Ernte gearbeitet haben. Ein weiteres Beispiel, wie die DDR-Behörden mit der Information umgehen bei Unfällen, ist dasjenige von einer Kolonie, einer Gartenkolonie, die in der Nähe von einem Militärflugplatz liegt, wo durch einen Fehler im Besprühungsflugzeug eine ganze Pestizidwolke über die Gartenkolonie hinwegzog, während die Leute am Hausstreichen oder Gärtnern waren oder die Kinder im Freien spielten. Und in den 2 Wochen danach wurden hunderte von Leuten ins Spital eingeliefert mit Hautausschlägen, mit Atembeschwerden. Und es ging das Gerücht umher in der Bevölkerung, dass das durch einen Versuch geschah auf dem Militärflugplatz. Und erst in dem Moment, dass sich dieses Gerücht immer hartnäckiger hielt, sahen sich die entsprechenden Behörden veranlasst dazu, abzuwiegen und zu sagen, nein, ist nicht das Militär, es war nur ein Fehler mit dem Sprühflugzeug.
Ich habe ja schon erwähnt, dass überall mit Kohle geheizt wird. Es sind auch große Kohleheizkraftwerke, also Fernkraftwerke da. Und die Braunkohle ist sowieso ganz, ganz ein wichtiges Produkt. Die DDR fördert weltweit am meisten Braunkohle. Und die wird vor allem, oder nur, bin ich nicht sicher, im Tagbau abgetragen. Und die Gegend um Leipzig herum, die sieht auch dementsprechend aus. Also man merkt es der Landschaft an, dass überall massiv abgetragen wurde. Zum Teil sind es heute Seen, die angelegt sind. Diese Seen sind heute Erholungsgebiete oder sogar zum Teil schon wieder Naturschutz, weil sich dort seltene Vögel angesiedelt haben.
Also durch den Kohletagbau kann es geschehen, dass je nachdem bei Ausweitung der Gebiete kleinere Dörfer oder von der Landkarte verschwinden oder eine Straße auf einmal im Niemandsland aufhört, da dort gerade Kohle abgebaut wird.
Man weiß ja von Rumänien her, dass ganze Dörfer evakuiert werden. Und es gibt aber auch eben in der DDR einen neuen Fall in der Nähe von Cottbus, dass dort über 1000 Menschen wegen dem Kohlebau evakuiert werden mussten, dass man ein ganzes Dorf dem Erdboden gleich gemacht hat. Und die Luftbelastung in dieser Gegend, die ist auch enorm. Ich habe noch nie so eine hustende Stadt wie Leipzig erlebt. Vor allem die Kinder, die haben es alle fast mit den Bronchien zu tun. Und auch die Erwachsenen, die Ärztezimmer, die sind voll von lungenkranken Leuten. Es ist auch eine der meistbelasteten Gegenden überhaupt in Europa.
Der Giftmüll bildet für die DDR eine wichtige Devisenquelle.